Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
So, moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich den heutigen Gast herzlich willkommen, Sören Hartung, Co-Trainer der Profis von Mainz 05. Ja, cool, dass das geklappt hat erstmal.
Hallo, danke für die Einladung.
Genau, und wir starten natürlich zu Beginn mit einer kleinen Selbstvorstellung. Ich habe ja schon gesagt, du bist gerade bei den Profis von Mainz 05, hast aber ja auch viel in der Jugend gemacht, was natürlich für die Zuhörer sehr interessant sein wird. Also vielleicht gibst du da einmal einen kurzen Einblick.
Ja, ich bin eigentlich den Hauptteil meiner Tätigkeit im Fußball jetzt im Jugendbereich gewesen. Habe sehr, sehr früh auch angefangen, mit Jugendteams zu arbeiten. Erst bei Darmstadt 98 und dann seit 2008 auch bei Mainz 05 über bestimmte Co-Trainertätigkeiten in verschiedenen Altersklassen, aber dann auch in Cheftrainerposten U15, U16, U17, U17 jetzt 6,5 Jahre lang, bis ich dann wieder das zweite Mal jetzt zu den Profis hochgegangen bin, in der Phase, wo ja, der Verein sicherlich im tiefsten Abstiegskampf steckte und dann auch ja, die Positionen ein bisschen verschoben wurden, um vielleicht nochmal neue Reize zu setzen und auch nochmal die letzten Energiereserven nochmal zu bündeln. Und dann bin ich nochmal raus aus dem Posten des Cheftrainers hin zu den Profis gegangen. Aber eigentlich schon seit ja, knapp 20, 22 Jahren jetzt auch im Trainerbusiness und dabei, also schon über längere Zeit mehrere Jugendspieler auch begleitet.
Und ich habe auch gesehen, bei Transfermarkt war es Co-Trainer von Thomas Tuchel.
Ja, das ist
Könnte ja
richtig, ja.
auch nochmal für die Hörer interessant sein. Ist jetzt natürlich eine schwere Frage, weil da bestimmt einige interessante Aspekte dabei waren. Aber vielleicht, wenn du so ein Learning nennen kannst, was für dich hängen geblieben ist, was du einfach aus der Zeit mitnimmst. Ich glaube, das wäre sehr spannend.
Ja, das war schon so auch so mit der erste Cheftrainer, den ich damals hatte, als ich als Co-Trainer da bei der U19 gearbeitet habe, der sehr, sehr akribisch, sehr, sehr impulsiv und emotional auch die Trainingseinheiten geführt hat und auch die Spieler gepusht hat und auch nie zufrieden war, wenn man nur 99,5% investiert hat, sondern immer an die Leistungsgrenze wollte und auch jedem Spieler dann das Gefühl gegeben hat, sich weiterzuentwickeln. Und das war schon so ein erster Augenblick, wo einem dann die Augen geöffnet werden, was noch alles möglich ist, noch aus dem Spiel herauszuholen, mit was für einer Akribie, aber auch mit was für einer Energie man dann ins Training gehen kann und den Spieler dann fördern kann oder fordern kann, aber auch ja, auch was dahinter steckt, dann aktiv ja, zu coachen, aber auch zu kritisieren und auch in der anderen Richtung auch den Spieler dann auch abzuholen und einfach mitzunehmen. Also es war schon sehr, sehr interessant.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Dann thematisch zum Defensivtraining, über das wir heute sprechen wollen. Vielleicht erstmal als Einstieg so in Bezug auf den Stellenwert des Defensivtrainings. Also es ist ja so, dass in den ganz jungen Altersklassen erstmal die Defensive so in den Hintergrund rückt und man sich erstmal um Offensivaspekte kümmert. Und dann wird das natürlich immer mehr. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, dass ja vielleicht die Defensive so ein bisschen untergeht und es vielleicht auch aus Spielerperspektive ja in Anführungszeichen uncool ist, Verteidiger zu sein, weil Tore schießen, vorbereiten natürlich immer ja attraktiver ist. Also wie siehst du da diesen Stellenwert? Ist der Fokus da zu stark auf der Offensive?
Ich glaube, dass der Fokus grundsätzlich bei Jugendspielern oder bei kleinen, also bei sehr kleinen Jugendmannschaften oder jungen Mannschaften darauf liegt, mit dem Ball spielerische Lösungen zu finden, also einfach da zu kicken und da Spaß dran zu haben. Das ist dann oft schon so, dass man dann schon erkennen kann, dass es den einen oder anderen Spieler gibt, der ein bisschen mehr Spaß daran hat, auch mal zu verteidigen und auch mal sich aufzuwühlen und der eine oder andere dann vielleicht nicht so den Zugang dazu findet, aber das ist, glaube ich, ganz normal. Dass das im Training nicht so einen hohen Stellenwert hat, ist, glaube ich, sogar gut, weil es am Ende auch mehr darum geht, eben diese technischen Fähigkeiten auszubilden, gerade in den jungen Jahren. Also wenn wir kein Training anleiten würden und die Kids würden einfach nur kicken, dann wird auch draußen keiner sagen, super mit beiden Füßen oder super verteidigt, sondern es würde dann immer sich gegenseitig der gute technische Aspekt dann aufgezeigt werden von den Kids. Also die freuen sich dann über ein gutes Tor oder einen guten Schuss oder wenn man irgendwie den Ball gut verarbeitet. Aber es wird keiner dann dafür ein positives Lob kriegen, dass er den Körper beim Defensivzweikampf gut reinstellt. Also da korrigieren sie sich auch eher natürlich in den offensiven Aspekten. Dass das dann irgendwann auch nochmal eine Schulung bedarf und dass die Jungs dann auch darin geschult werden müssen, ist aber auch klar. Ich glaube aber, dass das auch über die Art und Weise des Trainings kommt. Also wir haben lange Zeit in der Vergangenheit immer darüber diskutiert, dass wir vielleicht zu viele Rondos gespielt haben, zu viele Ballbesitzformen, in denen man Überzahl, Unterzahl spielt. Wenn du dann vielleicht ein 5 plus 3 gegen 5 Ballbesitz-Rondo spielst, dann gibt es gar nicht so viele Zweikampfsituationen, in denen du einfach defensiv arbeiten kannst, weil den Ball oder den Zweikampf an sich, das 1 gegen 1, gibt es gar nicht, weil du immer eine Unterzahl hast, in der du verteidigst oder in der du spielst. Also wartest du eigentlich auf einen technischen Fehler, um dann den Ball zu erobern. Und das ändert sich, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen, indem es in diesen Spielformen auch tiefer geht. Es geht mehr in dieses 4 gegen 4, ins 3 gegen 3, in diese kleinen Spielformen, wo du viele Aktionen hast und dadurch automatisch dann auch Defensivaktionen generierst und die dann natürlich auch automatisch und unterbewusst auch schulst, weil du eine Bewegungserfahrung machst. Da geht es gar nicht noch um eine taktische Anweisung, sondern eher um eine Bewegungserfahrung, um vielleicht, wie führe ich den Zweikampf technisch aus? Also wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie bewege ich mich? Wie kann ich koordinativ meine Füße stellen? Und das ist, glaube ich, gerade im Jugendbereich viel mehr wert als dann so eine reine Defensiv-Trainingseinheit zu gestalten.
Ja, also in den jüngeren Altersklassen sehe ich das auf jeden Fall auch so, dass da der Fokus mehr auf das Training, auf dem Training mit dem Ball liegen sollte, beziehungsweise in ganz jungen Jahren auch nur. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, mit zunehmendem Alter wird es immer relevanter und da ist so für mich der Gedanke gewesen, dass ja auch eine, ja, Kritik, die man häufig hört, ist, dass wir zu viel mit dem Ball vorgeben, dass wir die Spieler zu sehr auch offensiv in ihrer Entscheidungsfindung einschränken und dass man da vielleicht sagt, also ein weiterer Punkt ist ja, dass man sagt, Offensive mehr Freiheiten lassen und Defensive akribischer coachen, dass man vielleicht sagt, okay, ich gebe den Spielern offensiv mehr Freiheiten, aber dafür kommen mehr Defensivinhalte rein. Also ich weiß nicht, ob du das Problem überhaupt siehst, dass man die Defensive vernachlässigt, aber ich sehe da schon so diese Tendenz, dass eben mehr Spieler Bock haben, offensiv zu spielen und nicht so viele diesen Zugang zu diesen Defensivthemen finden.
Ja, ich glaube, dass das logischerweise sich daraus natürlich ergibt, dass es dann, dass auch die Heroen der aktuellen Zeit einfach Offensivspieler sind. Also ich habe früher noch Maldini und Gattuso und solche Spieler, die fand ich dann auch schon interessant und auch cool und wie die dann verteidigt haben. Und heute sind es meist die Offensivspieler. Also es geht dann um Messi, es geht um Ronaldo, es geht um Ousmane Dembélé, Mbappé und Konsorten. Also das ist natürlich auch ein anderer Anreiz, wenn man sich mit den Spielern vergleicht und wenn man auch mit den Spielern dann sich identifizieren kann, als wenn man vielleicht einen Defensivspieler hat, mit dem man sich identifizieren kann. Auf der anderen Seite ist diese Freiheit, diese offensive Freiheit, die kommt auch dadurch, dass wir dann oder dass der DFB jetzt auch die Spielformen ändert oder die Spiele an sich ändert, dass es ein anderes Verhalten vielleicht auch gibt, in dem man dann coacht und in dem man dann arbeitet, weil man kann sehr viel vorgeben, wenn sehr viel Zeit ist. Also wenn ich eine 11 gegen 11 habe, kann ich viel vorgeben. Du hast da zu stehen und wenn der Ball dahin kommt, dann spielst du den dahin und dann hast du da Platz. In einem 4 gegen 4, in einem 3 gegen 3 sind die Aktionen so schnell hintereinander gestaffelt, dass es vielleicht auch ganz gut ist, dass draußen derjenige, der da draußen steht, eben nicht mehr so viel vorgeben kann, sondern dass die Jungs innen selber sich Lösungen suchen müssen, weil es eben viel zu schnell geht oder viel zu viele Aktionen hintereinander sind. Ich glaube eher, dass man das Defensive oder die defensive Technik und die defensive Fertigkeit wieder mehr mit einem Spaß verbinden muss oder mit einer interessanten Aktion verbinden muss, weil es geht ja nicht nur darum, dann dem Spieler in dem Moment zu zeigen, du hast jetzt eine defensive Aktion, die was zerstören soll, sondern du bist der Erste, der den Ball gewinnt, damit wir danach wieder eine Möglichkeit haben, ein Tor zu schießen. Und das kann dann ja auch spielerisch sein. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, als immer jemand gesagt hat oder viele gesagt haben, es gibt gar keinen mehr, der richtig tackeln kann, es gibt gar keinen mehr, der richtig grätschen kann. Das kann man eigentlich auch nicht trainieren, weil wir wollen ja nicht, dass ein Neunjähriger an einem Neunjährigen vorbeiläuft und dass die dann sagen, ja, jetzt musst du runtergehen und jetzt machst du da dein Knie auf den Boden und jetzt grätschst du so um die Ecke, damit du da den dann zu Fall bringst und den Ball hast. Aber ich glaube, man kann das spielerisch verbinden. Also es gibt immer wieder die Möglichkeit, oder das habe ich auch häufiger dann mal angewendet. Es regnet in Strömen, die Jungs haben Bock zu kicken. Dann ist es vielleicht auch mal cool, einen Ball ins Minitor zu schießen, indem man grätscht. Also indem ein Pass kommt und wir geben vor, jetzt rutschte mal über den Rasen oder über den Kunstrasen, da geht es noch besser im Regen und grätscht den Ball so seitlich in den Minitor rein. Das ist wie eine defensive Tackling-Grätsche. Und da geht es eher um die Bewegungserfahrung. Da geht es eher um die, so kann das mal funktionieren, so fühlt sich das an, so ist, da geht es ja gar nicht darum, dem Spieler in dem Moment zu sagen, das ist jetzt ein Tackling und dem noch zu erklären, wie ein Tackling zu funktionieren hat. Also das ist dann noch schwieriger. Also das dann spielerisch anzuwenden, weil ich glaube, dass das dann auch irgendwann der Spieler für sich im Spiel anwendet. Und es gibt trotzdem auch bei uns jetzt viele Spieler, die sehr, sehr, sehr gut defensiv arbeiten, sehr, sehr gut körperlich arbeiten können und die dann im Umkehrschluss zu den Spielern von vielleicht früher sogar technisch besser sind. Also dann auch noch fußballerisch technisch besser sind. Deshalb ist das schwierig, das hoch aufzuhängen, weil es immer so eine, es ist immer ein Hinterherrennen hinter dem Trend. Also es gab nie Flügelspieler, jetzt gibt es vielleicht mal wieder ein paar Flügelspieler. Es gab nie den Neuner, jetzt gibt es mal wieder den einen oder anderen Neuner, jetzt ist der fast wieder, jetzt gibt es auf einmal keine Defensivspieler mehr. Also es ist immer schwierig zu sagen, was jetzt gerade fehlt und was nicht fehlt, weil es natürlich auch ein Hinterherrennen ist, also hinter dem Trend hinterherrennen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann noch defensiv finde ich ganz spannend beim 1 gegen 1. Also man will natürlich das Zentrum schützen. Und wenn ich das jetzt ja mit Spielern trainiere, fällt mir immer wieder auf. Und ich hatte mich auch mit einem anderen Trainer und Scout darüber unterhalten, dass Spieler eben ja immer dieses seitlich Stellen im Kopf haben. Und das machen sie dann auch, aber sie denken, dass sie dadurch automatisch schon das Zentrum geschützt haben. Aber ich kann ja auch seitlich stehen und genau ins Zentrum reinlenken. Also eigentlich geht es ja eher darum, dass ich in dem Zentrum, also dass ich innen stehe. Und das ist relativ schwierig tatsächlich. Also natürlich kannst du das den Spielern einmal sagen, aber so leicht setzen die das gar nicht um. Also hast du da noch Ideen, der Vermittlung von diesem Aspekt?
Ja, das ist also nicht nur dieses seitliche Stellen, sondern auch bestimmte Punkte des 1 gegen 1 Defensivverhaltens, wenn es dann in diese Altersklassen kommt, wo das vielleicht relevanter wird, wo das auch trainiert werden kann. Da ist dann wichtig, glaube ich, dass wir kleine Details aufzeigen, um dem Spieler dann auch zu helfen und zu sagen, so macht es vielleicht Sinn, sich hinzustellen, so macht es vielleicht Sinn, den Ball zu blocken oder auch den Gegner den Laufweg wegzunehmen, weil wir geben extrem viele Hilfestellungen und Coaching-Hinweise in der Offensive. Wie nehme ich den Ball an? Wie stelle ich meinen Fuß? Wo setze ich meinen Standbein beim Schuss? Mit welcher Körperhaltung schieße ich und so weiter? Also da gehen wir sehr ins Detail und gerade in diesem Defensiven, in dem 1 gegen 1, ist es dann auch irgendwann notwendig, in diese Details reinzugehen, weil wir machen den Offensivspieler besser, lassen den Defensivspieler aber mit vielen rudimentären Dingen los auf den Offensivspieler und die Wahrscheinlichkeit, dann den Zweikampf vielleicht für sich zu gewinnen, wird immer geringer. Und dann fehlt auch irgendwann der Anreiz. Also wenn ich keinen Defensivzweikampf gewinne, habe ich auch keinen Spaß daran, sondern es muss ja auch für mich ein Erfolgserlebnis dabei rauskommen. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, in diesen Details nochmal mehr zu arbeiten, wenn es eben in diese Altersklassen geht. Und da geht es nicht nur darum, so plakativ in diese Coachings reinzugehen. Wir wollen das Zentrum schützen. Also das kann ich durch viele Sachen. Ich kann mich einfach in die Mitte stellen und den Gegner außen vorbeilaufen lassen, habe ich das Zentrum geschützt. Aber ob das effektiv ist dann für den Moment oder für diese Spielsituation, ist dann auch die Frage. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man dem Spieler zum einen viele Wiederholungsmöglichkeiten gibt, also Defensive in den Übungen viele Wiederholungsmöglichkeiten gibt, zum anderen aber auch Erfolgserlebnisse generiert. Also es ist schwierig, eine Übungsform zu haben, die eigentlich einen offensiven Schwerpunkt hat und in dem Moment aber nur zu denken, jetzt coache ich defensiv und dadurch habe ich den Spieler abgeholt, der defensiv arbeitet. Weil wenn ich eine Spielform auf Offensive ausgelegt habe, ist immer die Erfolgswahrscheinlichkeit bei den Offensivspielern. Und deshalb ist es wichtig, Dass gerade so diese 1 gegen 1 in Situationen stattfinden, wo der Spieler in der Defensive vielleicht einen Anhaltspunkt hat, vielleicht eine Markierung, vielleicht einen Raum, in dem er arbeiten kann, aber auch einen Timingpunkt, also wann gehe ich in den Körper, wann arbeite ich mit meiner Körperposition, wann arbeite ich mit dem Oberkörper, wann arbeite ich mit einem Schritt nach vorne, wann mache ich Druck auf den Gegenspieler. Also ich brauche diesen Raum, ich brauche das Timing und ich brauche eben diese Bewegungshinweise. Was mir oft aufgefallen ist, dass Spieler im 1 gegen 1, hopp oder top, sie stürzen drauf, stehen auf beiden Füßen, entweder sie kriegen den Ball, das ist dann so eine 50-50-Geschichte, oder der Gegenspieler ist einfach komplett vorbei und sie haben keine Möglichkeit mehr, in den Zweikampf einzugreifen. Und das ist sowas, da kann man dem Spieler, glaube ich, sehr, sehr helfen, indem man ihm erklärt, mit welchem Fuß gehe ich nach vorne? Wie lagere ich den Körper? Wie lagere ich den Körperschwerpunkt? Und das sind eigentlich so das, was ich vorhin gesagt habe, diese Bewegungserfahrungen. Da geht es noch nicht darum, taktisch zu sagen, wenn mein Mitspieler da hilft und dann machen wir 2 gegen 1 draus. Das ist dann relativ einfach zu vermitteln, je älter die Spieler werden. Aber die Bewegungserfahrung, was passiert, wenn ich auf beiden Beinen mit dem Oberkörper nach vorne mich lehne? Ja, dann ist vorbei, dann kann ich nicht mehr hinterherkommen. Und deshalb, finde ich, ist immer gut, eine defensive Übungsform vorher auch nochmal zu verbinden mit so einer Art Fangspiel. Also das ist immer sowas, wenn ich einen Spieler fangen kann, der keinen Ball hat, dann kann ich auch einen Spieler irgendwann fangen, der einen Ball hat, weil es noch ein bisschen schwieriger ist, sich mit Ball zu bewegen als ohne Ball. Aber das sind so, ich glaube, es muss mehr in die Details gegangen werden, um den Spielern auch die Erfolgserlebnisse zu geben, weil dann wächst auch die Freude daran, das zu verteidigen.
Ja, wenn du jetzt von den Details sprichst und ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir uns nicht auf NLZ oder Profi-Ebene befinden, im Amateursport, siehst du da auch das Problem? Also wenn ich mir jetzt angucke, wie meine C-Lizenz-Ausbildung zum Beispiel ausgesehen hat oder wie diese Fortbildungen, die man ab und an mal machen kann, aussehen, dann beschäftigen sich da die Ausbilder auch sehr stark mit den Offensivthemen, ist mir aufgefallen. Also vielleicht mangelt es da dann auch einfach an dem Wissen, so dass dann die Trainer auf diesem, ja, Amateur-Level eben das vielleicht auch gar nicht so gut vermitteln können. Also glaubst du, dass da auch auf der Ausbildungsebene, ja, was angegangen werden muss?
Ja, also wir haben jetzt viel, viel darüber gesprochen, was der Spieler will, ne? Aber du sagst es jetzt eigentlich richtig. Der Coach will das ja doch auch anders. Also ich gehe doch auch lieber zu einem Thema und höre mir eine Fortbildung an, zu einem Offensivthema, wo es darum geht, wie fördere ich das kreative Spiel im letzten Drittel, als wie verteidige ich eine Flanke? Ja, das Thema ist doch auch vom Anreiz her viel schöner. Also ist es natürlich auch schwieriger, das zu vermitteln für den, dann derjenige ist, der das coacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade die Jugendtrainer in den etwas kleineren Vereinen häufig sehr stark im defensiv-taktischen arbeiten, weil das kurzfristig die Möglichkeit bietet, ja, gegen die etwas größeren Vereine mitzuhalten. Ja, es ist immer einfacher, der Defensive eine Stabilität zu bringen über einen kurzfristigen Zeitraum und da vielleicht mit einem Spiel zu null zu führen und dann gegen einen etwas größeren Gegner auch einen Punkt zu holen oder gut auszusehen. Dadurch hole ich aber nicht den Spieler ab oder dadurch entwickle ich nicht den einzelnen Spieler, gerade auf den Altersstufen, wenn es eben darum geht, diese Bewegungserfahrung zu machen. Wenn ich 15 bin, wenn ich so in die U16 übergehe, in den Altersbereich, wo auch Körperlichkeit dann vielleicht ein bisschen dazukommt. Und ja, das ist dann vielleicht auch ein Tick schwierig, diese Sachen umzusetzen, wenn man natürlich auch keine Fortbildung dazu hören kann oder wenig Fortbildung dazu hören kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer hilft, Sachen gerade in diesen Altersstufen auszuprobieren. Also sich selber mal zu überlegen, wie glaube ich, kann ich dem Spieler am besten beibringen, vielleicht einen Schuss am 16er zu blocken. Also wie kann ich das machen oder wie helfe ich ihm dabei? Also wie schaue ich, dass er nicht auf der Torwartseite die Füße öffnet und der Ball geht immer durch die Beine durch. Also wie kann ich ihm da die Hilfestellung geben? Und das dann gerade in den Altersstufen spielerisch zu vermitteln. Also gar nicht groß erstmal ein Tor hinstellen, sondern irgendwie zu sagen, man darf die Hände nicht benutzen, aber es stehen drei Leute nebeneinander und vier Leute versuchen mit kleinen Fußbällen, die so groß sind wie so ein Handball, irgendwie durch einen durchzupassen und man muss versuchen, den Fuß davor zu bringen und irgendwie so ein Hütchen zu schützen, damit das Hütchen nicht getroffen wird und das ins Aufwärmen zu integrieren. Weil das dann unterbewusst schon diese Bewegungserfahrung mit sich bringt. Und ich glaube, da muss man ein bisschen kreativer werden als Trainer, und da muss man auch vielleicht auch nicht darauf warten, bis jemand die Fortbildung mit sich bringt, und das dann einfach nur umzusetzen eins zu eins, weil das auch oft schwierig ist, weil natürlich, wenn jemand aus dem Profibereich kommt und eine Fortbildung macht, die dann nicht runterzubrechen ist auf den Jugendbereich und schon gar nicht auf einen, vielleicht einen Amateur-Jugendbereich oder wo es nicht im absoluten Leistungslevel geht, weil ich damit wahrscheinlich den Spieler überfordern würde und dann die Erfolgserlebnisse noch geringer wären, wenn dann eine zu ausgeklügelte Übung oder irgendwas, sondern da geht es eher darum, das spielerisch zu lösen, das spielerisch zu machen, das so zu machen, dass Erfolgserlebnisse da sind, dass es auch so ist, dass der Spieler sich, wenn ich die Übung in 2 Wochen nochmal mache, dass er sich darauf freut und sagt, oh, ja, stimmt, das war gut, das würde ich nochmal gerne machen, und nicht sagt, ah, jetzt müssen wir wieder irgendwas verteidigen, jetzt halte ich mal meinen Fuß irgendwie dahin, und dann nach 10 Minuten sind wir froh, wenn es vorbei ist, und dann können wir wieder aufs Tor schießen. Also das ist, glaube ich, eher so der Ansatzpunkt. Aber ich gebe dir recht, vielleicht macht es Sinn, gerade diese Sachen nochmal in Fortbildungen zu verpacken und gerade auch dann die Trainer nochmal abzuholen. Und gerade die an der Basis natürlich sind die entscheidenden Trainer. Denn ja, wenn ich U19-Trainer bin und ich bin im Leistungsbereich, dann werde ich den Spieler individuell bei seinem Zweikampfverhalten nicht mehr so stark verbessern können, dass es in dieser Kürze der Zeit, die ich habe, und das Geschäft wird immer schnelllebiger, dass ich ihn so weit voranbringe, dass ich das aufhole, was vielleicht 3, 4 Jahre vorher nicht dem Spieler mitgegeben worden ist.
Wo du das mit dem Hütchen gesagt hast, was man dann abschießen kann. Und du hattest ja auch von Anhaltspunkten gesprochen, die man den Spielern geben kann. Da fand ich das ganz interessant. Ich hatte mal als Podcast-Gast Max Bergmann, der ist, glaube ich, gerade in der U23 von Hoffenheim und war zu dem Zeitpunkt auch gerade, ja, oder war es nicht mehr, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war er U-Trainer bei Halle. Und der hatte mir auch noch mal außerhalb der Podcast-Aufnahme zu meinen Spielprinzipien, die ich ihm geschickt hatte, Feedback gegeben. Und da meint er, dass er das immer gut findet, wenn so Prinzipien ja sehr bildlich sind. Also Zentrum schützen, meint er, da entsteht ja ein Bild im Kopf. Und dann mit Übertrag aufs Training meint er halt, dass man dann eben auch so Sachen machen kann, dass man eben Pylonen zum Beispiel ins Zentrum stellt, die man dann wirklich schützen muss. Also diesen
Ja.
Aspekt dieser Bildlichkeit in der Vermittlung finde ich eigentlich sehr spannend, ja.
Ja, das macht definitiv Sinn, weil du hast ja, also du hast mit Spielern zu tun, gerade in dem Jugendbereich, du hast mit Spielern zu tun, die sehr viel aufnehmen müssen. Also da prasselt alles auf die ein. Denen wird alles erzählt von, die haben eigentlich 500 Trainer. Da ist dann die Oma, der Opa, der Berater, der Kumpel, der Vater, die Mutter, dann ist der Trainer, der Co-Trainer, der Athletiktrainer, der Torwarttrainer, weil da sind alle, die nochmal irgendwelche Hinweise geben. Und je bildlicher das ist, desto mehr kann man sich diese Sachen, glaube ich, auch selber im Kopf vorstellen und behalten. Weil während des Spiels wird so viel gecoacht, gerade auf den Jugendebenen, oft auch einfach nur global über den Platz irgendwas gerufen, damit man mal was gerufen hat, damit mal irgendwas gecoacht worden ist, was aber ja so viele Freiheitsgrade mit sich bringt, also wenn ich sage, Zentrum schützen, das kann alles heißen, kann aber auch nichts bedeuten. Also der Spieler, ich weiß nicht, ob der Spieler dann dadurch besser ist, wenn über den Platz dieses Coaching fliegt, oder ob der, wenn er weiß, was dahinter steht und welche Details dahinter stehen, und man dann sagt, Zentrum Schutz, dass der dann nur weiß, ah, stimmt, da jetzt muss ich wieder darauf achten, da ist dieses Hütchen, was da stand, da geht es drum um die Linie zum Tor, da geht es um den direkten Weg zum Tor, da geht es vielleicht auch um meine Körperstellung, da geht es um Lenken nach außen. Also, dass er dann diese Punkte für sich abrufen kann und dann sagen kann, und jetzt entscheide ich mich, was kann ich davon abbilden?
Ja, finde ich auch. Also da ist es dann ja auch wieder wichtig, dass die Prinzipien eben nochmal so Unterprinzipien haben. Also im Beispiel Zentrum schützen habe ich dann gerne, bleibt auch gut im Kopf durch diesen Reim mit innen stehen, Gegner sehen. Ich glaube, von Advanced Football hatte ich das mal aufgeschnappt. Genau, also dass man eben diese Subprinzipien noch hat, finde ich da ganz wichtig. Und wie du gesagt hast, eben, dass man in das Detail dann reingeht. Ja. Dann hattest du noch als einen Aspekt genannt, eben, dass es bei vielen Spielern beim Verteidigen hopp oder top ist. So sagst, dass sie dann so raufstürzen. Und das ist auch etwas, was ich im Training beobachte, dass eben, ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass Spielern einfach diese Geduld fehlt, dass sie den Eindruck haben beim Verteidigen, sie müssen jetzt was machen. und sich dadurch dann eigentlich eben ja das Leben schwer machen. Also, was sind deine Gedanken zu diesem Thema Geduld beim Verteidigen?
Ja, also ich finde, man müsste es runter oder muss es noch weiter runterbrechen, was das Verteidigen dann bedeutet für den einzelnen Spieler. Also ich hab gute Erfahrungen damit gemacht, dass man den Spieler nicht darauf reduziert auf den Ballgewinn. Weil das ist ja häufig das, du führst einen Zweikampf, du musst den Ball haben nach dem Zweikampf. Und dann ist es, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, einen Ball zu gewinnen? Weil es gibt immer noch einen Gegenspieler und der kann auch irgendwas. Und dann ist es nicht ganz so einfach zu sagen, ich muss den Ball gewinnen. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit 50-50 vielleicht ist, einen Ball zu gewinnen, dann ist es immer noch so, dass ich in der Hälfte aller Aktionen mein Ziel nicht erreiche. Also mein vorgegebenes Ziel nicht erreiche. Und das ist, glaube ich, schwierig, gerade für einen Jugendspieler. Also wie soll der das einordnen? Wie soll ein 14-Jähriger einordnen? Habe ich jetzt die Aktion richtig ausgeführt oder war das jetzt falsch? Er wird immer damit suggerieren, ich habe den Ball gewonnen, also war alles richtig, was ich gemacht habe. Ich habe den Ball nicht gewonnen, ich habe einen Fehler gemacht. Und das kann ja eigentlich nicht die Quintessenz sein, sondern ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dem Spieler mitzugeben, jeder Rückpass ist ein kleiner Gewinn. Also dem Gegenspieler auch zu sagen, ja, wenn du nicht an mir vorbeikommst und du musst den Ball zurückspielen und du musst weg von unserem Tor, dann ist das ein kleiner Sieg für mich, auch wenn ich den Ball vielleicht nicht erobert habe. Oder den Gegner langsamer zu machen, ist ein kleiner Gewinn, weil das Tempo natürlich dem Offensivspieler mehr zugutekommt. Also hat das diesen Aspekt des Stürzens, nimmt das schon raus, weil das Stürzen, glaube ich, oft damit einhergeht, ich muss den Ball gewinnen, also muss ich jetzt was riskieren. Und wenn ich das nicht riskieren muss, weil die Vorgabe vielleicht nicht ist, den Ball zu gewinnen, sondern die Vorgabe vielleicht ist, das Tor zu verteidigen, den Mitspielern zu helfen, dem Gegenspieler die Möglichkeit nicht zu geben, in die Offensive zu kommen, den Pass zurückspielen zu müssen, dann habe ich ein ganz anderes Ziel dahinter und dann sinkt ein bisschen auch das Risiko der Eigenhandlung, weil ich kann dann meine Ausführung der Defensivaktion viel mehr darauf auslegen, dass die technisch oder ja koordinativ gut ist und ich dann mein Ziel trotzdem erreiche, auch wenn ich nicht ins volle Risiko gehe. Und das ist so ein bisschen das, wo man mitspielen muss, wo man dem Jugendlichen, glaube ich, sagen muss, wann ist es überhaupt wichtig, den Ball zu gewinnen oder wann muss ich ihn überhaupt gewinnen? Wann kann ich einfach auch nur gut verteidigen? Und das ist auch das, was so ein bisschen vielleicht ganz am Anfang drauf zurückspielt, was du gesagt hast, dass diese Aktionen nicht mehr diesen Flair haben oder nicht mehr diese Wertigkeit haben. Wenn du einen Ball blockst, weil einer aufs Tor schießt und der Ball springt wieder zum Gegenspieler, ja, dann ist das doch eine Top-Aktion. Du hast einen Torabschluss verhindert, du hast dein Tor geschützt und du hast immer noch keinen Ball gewonnen. Also du hast eigentlich nichts verändert, du hast nichts im Spiel verändert. Der Gegner hat immer noch den Ball, aber du hast eine Aktion gehabt, die sehr, sehr gut ist. Und das müssen wir den Spielern, glaube ich, mitgeben, dass es nicht nur darum geht, den Ball zu gewinnen. Und dann ändert sich auch die Verhaltensweise.
Ja, das finde ich in der Vermittlung auf jeden Fall sehr wichtig, was du jetzt gesagt hast und wurde, glaube ich, in meinem Podcast so auch noch nicht angesprochen. Also den Aspekt finde ich sehr spannend. Das ist ja auch so, da gibt es immer bei Social Media auch gerne mal so Videos, wo sich dann Spaß daraus gemacht wird, dass ein Stürmer einfach nur den Ball einschiebt, also ein ziemlich simples Tor und der Trainer an der Seitenlinie komplett abfeiert und dann eben der Verteidiger auf der Linie klärt und dann ist die Reaktion mit so einer Selbstverständlichkeit. Also da wird ja eigentlich sehr, ja, humorvoll eigentlich ein tatsächliches Thema angesprochen, dass eben diese Defensivaktionen nicht den Stellenwert haben wie ja simple Offensivaktionen.
Ja.
Genau, dann ein Aspekt, über den ich gerne noch sprechen würde. Ich hatte ja schon Advanced Punkt Football angesprochen. Die ja, haben verschiedene Angebote für Trainer. Und der eine Mitgründer, der hatte mal bei LinkedIn einen Beitrag verfasst und da ging es darum, dass er gesagt hat, dass man im Jugendbereich schon, also ich glaube ab der U16 hat er gesagt, die Spielidee der Profimannschaft kopieren müsse, weil die Zeit, die ein Spieler dann hat, der dann die Chance mal bekommt bei den Profis, ja, sehr gering ist. Also der muss sofort funktionieren und den Cheftrainer beeindrucken. Also wie siehst du das, wenn wir jetzt über Defensivvermittlung sprechen? Muss ich in der Jugendarbeit dann diese Spielidee von der Profimannschaft kopieren, weil du hast ja sehr, sehr viel von Bewegungserfahrung gesprochen. Aber das ist ja auch immer die Frage, von welcher Altersklasse spricht man? Also, ja, wie siehst du diesen Aspekt?
Ja, da könnte man jetzt ketzerisch sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass der Trainer, der Profitrainer, der im Zeitraum des U16-Spielers 4 Jahre später immer noch da ist? Also wie wahrscheinlich ist es, dass der in der U16 als U16-Spieler die Vorgabe kriegt, du musst so trainieren wie jetzt, gerade die Profis, 3 Jahre später dann auf den Profitrainer trifft, der vor 3 Jahren dann da war? Und wie häufig hat ein Verein eine Spielidee? Also da könnte man jetzt schon, das ist natürlich schwierig. Ich glaube schon, dass es einen durchgehenden roten Faden geben muss in der Entwicklung, also in der Entwicklung, gerade im Nachwuchsleistungszentrum. Also es muss eine Spielphilosophie geben, aber die darf dann nicht beinhalten, dass der Spieler muss sich immer so verhalten, sondern da geht es eher darum, um übergeordnete Themen. Also wenn ich den Ball gewonnen habe, will ich schnell zum gegnerischen Tor kommen. Das ist für mich eine Spielphilosophie, ein Part, den du im Nachwuchsbereich umsetzen kannst, weil der ist unabhängig vom System, der ist unabhängig davon, ob der Profitrainer eher mit einer Fünferkette spielt oder ob der Profitrainer eher auf Ballbesitz spielt, weil das was ist, was du eigentlich immer mitbringen kannst und umsetzen kannst. Wenn ich den Ball verloren habe, will ich möglichst schnell wieder hinter den Ball kommen und versuchen, den Ball zu erobern. Also das sind so Punkte eher, die eine Spielphilosophie für mich beinhalten. Ich glaube schon, dass ein Jugendspieler heute in dem Qualitätsbereich, in dem wir uns bewegen, sehr, sehr breit auch ausgebildet ist. Also selbst in der U15, in der U16 gibt es Spiele, in denen eine Mannschaft eine Viererkette spielt und 2 Wochen später spielen sie eine Fünferkette oder eine Dreierkette oder spielen mit hohen Außenverteidigern und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass diese Erfahrungen schon viel, viel früher gemacht werden. Und ich glaube auch, dass die Erfahrungen viel, viel früher genutzt werden müssen, denn es schiebt sich alles nach vorne. Also es spielen Spieler in der Bundesliga, die sind gerade 17 geworden und der Weg wird immer kürzer und viele überspringen, wenn sie ein sehr hohes Talent haben, die U23 eines Vereins oder die U21 eines Vereins. Also es geht viel, viel schneller. Aber ich glaube auch, dass gerade diese Themen der taktischen Umsetzung dann auch in dem Profibereich noch weiterentwickelt werden können. Also wie verhalte ich mich dann auf einer bestimmten Position? Das kann der Profitrainer dem Jugendspieler auch noch mitgeben, weil er vorher viele Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube nicht, dass man einen Profitrainer beeindruckt, indem man seine Positionen taktisch sehr gut ausfüllt, weil man kommt als Jugendspieler ins Training der Profis und da wird es sehr unwahrscheinlich sein, dass ein 10 gegen 10 gespielt wird über den ganzen Platz, und man spielt auf einer Position und nachher sagt der Cheftrainer, oh, der Jugendspieler auf der Außenverteidigerposition links hat sich sehr gut wie ein Außenverteidiger links verhalten. Das wird eher weniger passieren, sondern da wird der Cheftrainer sagen, ah, der ist gut in die Zweikämpfe gegangen, der hat sich voll engagiert, der hat Tempo gemacht, der hat einen guten linken Fuß, der wollte mit nach vorne gehen, der war nicht ängstlich, ist im Kopf voll mit hochgegangen, der hat da und da noch Schwächen, der kann da noch. Also darüber fällst du viel mehr auf. Und das sind diese Bewegungserfahrungen, die individuelle Entwicklung, die Fähigkeiten, die du im NLZ lernst. Und das ist das, was ein bisschen unabhängig von der Spielphilosophie ist, aber ich glaube, man braucht trotzdem einen durchgehenden roten Faden und der sollte auch unabhängig des Cheftrainers sein. Also der sollte durchgehend für den Verein sein, es sollte eine Vereinsphilosophie sein. Und ich glaube, das ist eher ein Punkt, der wichtig ist. Und das ist so, also bei uns ist es so, dass wir bestimmte Punkte haben, die wir sowohl im Jugendbereich sehen wollen, aber auch bei den Profis. Und das ist, glaube ich, das, was wir dem Spieler eher vermitteln wollen. Und die Kleinigkeiten, die kleinen Details, die kommen doch dazu.
Ja, das finde ich sehr spannend, weil ich hatte dann eben auch ja so eine kleine Debatte mit ihm zu diesem Beitrag und bin aber eigentlich sehr ergebnisoffen daran gegangen, weil ich selbst noch gar nicht so wusste, ich habe ja diese Erfahrung nicht im Profibereich zum Beispiel oder auch nicht im Übergang. Deshalb fand ich dieses Thema sehr spannend und ich hatte dann eben auch genau den Punkt, den du jetzt angesprochen hattest, genannt, dass ich ja gar nicht weiß, wie lange dann der Cheftrainer da überhaupt noch ist. Und da meint er ja, mit wechselndem Cheftrainer müsse man dann ja auch die Ausbildung anpassen. Und ich finde dann halt, dann ja bilde ich ja irgendwann gar nichts mehr aus, wenn ich die ganze Zeit so ein Hin und Her habe. Deshalb, und über diesen roten Faden haben wir dann eben auch gesprochen. Und da hatte er aber gesagt, klar, wenn es den im Verein gibt, dann ist top. So, aber der ist ja vielleicht gar nicht gegeben. So, und das war dann auch wieder ein, ja, Argument für seine Sicht der Dinge. Aber ich glaube eben auch, dass du diesen roten Faden brauchst und dass einem Spieler auch nicht damit geholfen ist, wenn du zu früh irgendwie versuchst, da diese Spielidee von der Profimannschaft zu kopieren, weil du dadurch auch gar nicht so unbedingt das mehr das Individuum siehst. Also ich würde ja eher gucken, was für Spielertypen ich in der Mannschaft habe und das dann auch mit in meine Überlegungen mit einbeziehen. Also vielleicht passt das dann gar nicht, mich so sehr auf die Profimannschaft zu konzentrieren, sondern mehr darauf, ja, was für Qualitäten ich da überhaupt in dem Jahrgang drin habe.
Ja, es ist auch schwierig, das runterzubrechen. Also, ich sage jetzt mal, bei uns, bei Mainz 05 ist es so, wir sind jetzt nicht die Mannschaft, die in der Bundesliga durch Ballbesitz besticht, weil wir die beste Ballbesitzmannschaft sind. Unsere U16 im NLZ hat aber, ich sage jetzt mal, in 80% aller Spielen fast 70% Ballbesitz. Also, wie breche ich das dann runter? Sage ich denen dann, wir müssen den Ballbesitz abgeben, weil wir jetzt in Balleroberung arbeiten wollen, weil die Profis mehr Balleroberung haben werden oder weil es da in dem Bereich, also es ist auch schwierig, das umzusetzen, gerade in den Spielen. Deshalb muss es da andere Themen geben, die eben umsetzbar sind, egal wie viel Ballbesitz hast, also wie die Statistiken drumherum sind oder auch wie die anderen Gegebenheiten drumherum sind, die du nicht beeinflussen kannst. Das ist dann schwierig, glaube ich. Also, eine Mannschaft, die extrem umschalten will, die aber dann im Jugendbereich sehr viel Ballbesitz hat, weil der Gegner sich hinten reinstellt. Also wie willst du dann umschalten? Also wie willst du denen dann vermitteln, jetzt kommen wir über unser Umschalten, weil die Profis sehr gut umschalten. Also es ist ein bisschen schwierig, das so weit runterzubrechen. Ich glaube, der Koffer für einen Jugendspieler muss sehr, sehr gut gefüllt sein, weil heute die Anforderungen einfach auch sehr, sehr hoch sind. Ich glaube aber auch, dass die Jugendspieler auch gut genug sind, sich schnell an Situationen anzupassen. Also wenn der Profi-Cheftrainer von mir verlangt, dass ich nicht mehr rechts rumlaufe, sondern links rum, dann, wenn ich gut genug bin, werde ich das auch schaffen, das umzusetzen, links rumzulaufen.
Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, fände ich nochmal spannend, wenn du jetzt das Revue passieren lässt, was wir besprochen haben, was so für dich die ja Top-3 Punkte defensiv wären, die du den Zuhörern mitgeben möchtest.
Top 3 direkt. Also ich glaube, dass das Wichtige, der wichtigste Punkt ist, dass die Defensivarbeit Spaß machen muss. Es muss ein Erfolgserlebnis mit sich bringen und das darf nicht zu sehr eingegrenzt sein, weil dann ist es zu unwahrscheinlich, dieses Erfolgserlebnis zu haben. Es muss honoriert werden. Also es muss dann auch darüber ein Feedback geben, dass diese Aktion gut war oder dass das wichtig war, dass ich da defensiv gearbeitet habe. Und es muss spielerisch umsetzbar sein. Also das wären so für mich diese 3 Punkte, dass du das verbinden kannst, wenn du das alles schaffst, in einen Topf zu werfen und das dem Spieler mitzugeben, dann wird auch der eigentlich sehr, sehr offensiv denkende Spieler ist oder vielleicht sich darüber definiert, dann wird er daran Freude haben, weil eben er vielleicht 2 Defensive Aktionen nur im Spiel hat, und nicht so viele wie ein anderer, aber in diesen 2 Situationen auch sagen kann, ich habe ein Ziel, ich kann dieses Ziel erreichen, das ist realistisch, ich kann für mich selber feedbacken, ist das Ziel erreicht worden und ich kriege dafür oder ich werde dafür, es wird da honoriert, dass ich versucht habe, das Ziel zu erreichen. Und das ist, glaube ich, der Anreiz, der dann auch das Defensive einfach ja, interessanter macht, auch für einen Jugendspieler.
Ja, sehr cool. Dann kommen wir zur Abschlussfrage. Das ist immer die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Ja, das ist jetzt schwierig. Also jetzt erstmal so weit nochmal zurückzudenken und alle Situationen Revue passieren zu lassen, ist schon mal schwierig. Also klar, als sehr junger Trainer war es ein extrem schöner Moment, deutscher U19 Juniorenmeister zu werden mit Thomas Tuchel damals. Im Finale gegen Borussia Dortmund. Aber auch umgekehrt war es ein extrem tolles Erlebnis, der vorletzte Spieltag gegen Eintracht Frankfurt bei den Profis 4:2 nach 2:0 hinten, 4:2 noch zu gewinnen und dadurch den Klassenerhalt sicher zu machen. Also das sind natürlich so Erlebnisse, die erstmal an einem spielerischen Erfolg hängen bleiben. Aber die besten oder die schönsten Momente sind eigentlich immer die, wenn man einen ehemaligen Jugendspieler trifft, den man nur vor 6, 7 Jahren hatte, und man trifft den auf der Straße und man wird noch begrüßt, ey Trainer, wie geht's? Das sind eigentlich die tollsten Momente, weil man dann weiß, okay, der hat einen als Trainer wahrgenommen, der hat einen als Trainer gesehen und anscheinend hast du ihm was beigebracht, sodass er dich noch auf der Straße grüßt. Und dann sind es die Gespräche, was machst du jetzt? Ah, eine Ausbildung fertig da, ich arbeite in der Bank jetzt und kicke noch in der Oberliga und macht immer noch Spaß. Das sind so die Momente, wo, ja, wo man sich eigentlich eher am meisten drüber freut, dass man dann vielleicht dem Spieler was mitgegeben hat, wo er am Ende dann auch Jahre später noch was von hat und dann sich noch freut, wenn man sich noch trifft.
Ja, sehr cool. Dann vielen Dank nochmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für die Zuhörer auch nochmal. Ich habe wieder ja einige weitere Zusagen von spannenden Gästen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf neue Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Sehr gerne, vielen Dank.